meine Lieben, und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Ich habe heute eine richtig, richtig lange Nachricht mitgebracht. Und zwar zu einem Thema, zu dem wir schon einmal eine Folge gemacht haben, aber für Couchgeflüster. Mhm. Das ist um Schwiegereltern gegangen.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, das Thema Schwiegereltern betrifft ja Eltern und werdende Eltern enorm.
Mhm.
Und deshalb, diese Nachricht hat mich ja irgendwie sehr berührt, weil ich finde, da sind wahnsinnig viele Punkte drinnen, mit denen viele meiner Freundinnen damit hadern, mit denen auch wir zu Hause ein bisschen hadern. Und ich glaube, da ist richtig, richtig viel Material drin, das wir dann da besprechen können. Ich würde die Nachricht jetzt mal vorlesen.
Mhm.
Liebe Couchgeflüster-Mädels, ich habe das Gefühl, dass viele Schwiegereltern ihr wahres Gesicht erst nach der Geburt eines Kindes zeigen.
Mm.
Geht es noch jemandem so?
Mm.
Meine Schwiegereltern standen eine Stunde, nachdem wir mit unserem Baby aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, unangekündigt vor der Tür.
Was?
Ich war noch völlig erschöpft vom Kaiserschnitt und sie blieben 2 Stunden und gingen erst, als ich völlig überfordert war.
Oh Gott.
Dazu kommen ständige Erziehungstipps. Sie behaupten früher, alles intuitiv richtig gemacht zu haben und reagieren genervt, wenn wir erklären, dass wir als Millennial-Eltern auf Wissenschaft, Austausch und Recherche setzen. Stattdessen bekommen wir Sätze wie Hauptsache, ihr wisst immer alles besser zu hören. Das größte Problem für mich, viele Schwiegereltern scheinen zu denken, dass sie ein Anrecht auf ihr Enkelkind haben. Sie erwarten feste Besuchszeiten oder bestehen darauf, das Kind zu sehen, egal ob es in unseren Tagesablauf passt oder nicht.
Mhm.
So auch meine Schwiegereltern. Beispiel, die Grillparty beginnt erst um 13 Uhr, aber da schläft unser Kind. Dann kommt ihr einfach früher. Er kann ja bei uns schlafen. Punkt.
Mhm.
Auch übergriffig finde ich es, wenn ungefragt Spielzeug und Kleidung gekauft wird oder wenn das Erscheinungsbild meines Kindes kommentiert wird. Ständig höre ich Sätze wie, warum hat er keine Socken an, schickt ihn doch mal zum Friseur oder das Kind braucht eine Mütze. Unser größtes Learning bisher, über solche Grenzüberschreitungen sollten in erster Linie die eigenen Kinder mit den Eltern sprechen, nicht ich als Schwiegersohn oder Schwiegertochter. Doch auch das ist oft schwierig, vor allem wenn Schwiegereltern Tatsachen schaffen, wie zum Beispiel ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer in ihrem Haus, ohne dass wir das jemals besprochen hätten.
Was?
Ja, das ist mir auch passiert. Auch das Thema Kinderbetreuung ist ein Balanceakt zwischen Dankbarkeit und klaren Grenzen. Natürlich sind wir froh, dass Oma und Opa Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen, aber es muss nach unseren Regeln passieren. Nein, sie dürfen nicht einfach entscheiden, dass sie das erste Mal mit dem Enkelkind Schlitten fahren. Und nein, unser Kind bekommt bei ihnen auch keine Fruchtquetschis. Kennt ihr diese Herausforderungen? Wie geht ihr mit solchen Situationen um, beziehungsweise wie würdet ihr damit umgehen?
Eieieiei.
Es ist schon hart, wenn man sie den lästigen Eltern oder Schwiegereltern mal nicht einfach so entziehen kann, sondern dass es zwar Kind ist und man muss sie auf einmal irgendwie arrangieren. Das ist ziemlich nervig. Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne es auch mit meinen eigenen Eltern sehr gut.
Mhm.
Ich würde diese Nachricht jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. So, Leonie, wir beginnen ganz oben. Du hast bei dem Part mit, sie sind unangekündigt noch der Geburt vor der Tür gestanden, ganz laut gemacht.
Mhm.
No go, oder?
Ja, ich finde generell, also ich wollte gerade, nämlich ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, genau über das Grenzen ziehen bei Schwiegereltern, da war ich gerade dabei zu schauen, ob ich den jetzt schnell finde, schaue ich dann gleich, vielleicht kriege ich ihn noch schnell hin, aber da war nämlich ein Tipp, den ich da eigentlich ganz cool gefunden habe, dass man eben, dass der Partner da in die der muss das machen, aber in dem Fall mit der Geburt, ich meine, wie willst du denn dafür das preparen? I mean, das ist so.
Also ich finde das ganz schlimm.
Ich finde das super übergriffig.
Ich finde das wirklich ganz schlimm, weil nach der Geburt, man ist so außer sich, nämlich literally. Und es ist echt schwierig.
Wusstest du, hast du mir das erzählt? Nein, ich bin gar nicht voll. Nein, ich habe das woanders gehört. Nämlich, dass man nach der Geburt den größten Hormonabfall hat im ganzen Leben, also das generell. Und das ist genau so viel Hormonabfall, wie man in den ganzen Teenagerjahren hat.
Ja, so fühlt es sich an.
Also es ist anscheinend eines der, also es ist halt, erstens sind wir eine der wenigen Tiere sozusagen, die davon betroffen sind. Die haben ja nicht jeder diesen Hormon-Craziness wie wir, aber that's crazy as fuck.
Ja, voll. Also bei uns war es zum Beispiel so, ich habe mir immer gedacht, dass ich nach der Geburt auch keinen Menschen sehen möchte.
Mhm.
Es haben dann, also meine Schwester ist dann vorbeigekommen, es ist alles mit ein paar Tagen versetzt. Ich glaube, der erste, der im Krankenhaus war mein Papa.
Mhm.
Der ist dann am nächsten Tag nach der Geburt gekommen, dann ist meine Schwester gekommen, nochmal einen Tag danach und dann sind die Schwiegereltern gekommen, nur mal mit einigen Tagen versetzt. Mhm. Also ich war, glaube ich, 7 Tage im Krankenhaus.
Mhm.
Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich werde allen sagen, bleibt mir fern, aber ich habe das eigentlich immer sehr schön gefunden, wenn dann wer da war, weil es so ein bisschen Normalität wieder reingebracht hat in das Ganze. Man ist so aufgewühlt, ich war eigentlich froh, dass ich jemanden um mich gehabt habe.
Mhm.
Also so eine Erfahrung ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, aber ich stelle mir das wahnsinnig arg vor, wenn da jemand unangekündigt einfach dasteht. Also wenn da jetzt jemand unangekündigt bei mir einfach reinspaziert wäre, hätte ich das garantiert nicht so cool gefunden. Und ich glaube, es ist sicher immer situationsabhängig, wie es einem geht, wie es dem Kind gerade geht, in welcher Phase man ist. Also wenn der Milcheinschuss kommt und man irgendwie völlig mit Schüttelfrost und Fieber da hängt und dann nur irgendwie die Schwiegereltern bespaßen muss, das stelle mir schon sehr hart vor. Also da würde ich definitiv sagen, raus, ganz ehrlich. Und ich glaube, diese Freiheit nimmt man sie beim ersten Kind nur eher nicht.
Ja, also das ist eine systemische Coachin, die das eben gesagt hat, die empfiehlt auch oft die Motive hinter bestimmten Verhaltensweisen zu erkennen und eben gewaltfreie Kommunikation da zu nutzen. Und Männer sollen ihre Kernfamilien priorisieren und sich vor der Verantwortung für die Emotionen ihrer Eltern abgrenzen.
Das ist ein riesiges Thema.
Ja, klare Grenzen sind hier essentiell. Eltern sollen diese formulieren und auch durchsetzen, auch auf die Gefahr hin, dass es zu emotionalen Reaktionen kommt. Ein Kontaktabbruch sollte nur in Extremfällen erfolgen, etwa wirklich bei körperlicher oder emotionaler Gewalt.
Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen in einer anderen Folge, dass man, wenn man, auch wenn man eine funktionierende Partnerschaft haben möchte, nicht unbedingt schon ein Kind involviert ist, ist es echt wichtig, eine Kernfamilie zu definieren.
Ja.
Oder zumindest kleine Hierarchien. Man muss ja nicht der eigenen Mutter abschwören oder irgendwie den Kontakt abbrechen.
Ja.
Aber wenn man eine Partnerin haben möchte, die loyal ist, die auch sie da irgendwie vielleicht länger für einen interessieren soll, würde ich das durchaus empfehlen, dass man die zur Priorität erklärt und nicht immer zuerst mit der Mama alles bespricht und danach erst die Partnerin einbezieht.
Ja.
Das ist voll infantil und ich glaube, dass da echt viele Männer so ein bisschen Probleme damit haben, da die Grenze zu ziehen. Und ich glaube, das hat auch gar nicht damit so viel zu tun, dass sie so, weißt du, dieses Mamasöhnchen-Klischee. Mhm. Ich glaube, sie wollen es einfach ganz oft jedem recht machen.
Ja.
Und vor allem der eigenen Mama, weil der verdankt man ja so viel und bla bla bla. Vielleicht versteht man sie ja auch so sehr gut. Aber die Prio liegt dann wirklich auf der Beziehung. Und auch das haben wir in der Beziehung, der Andi und die, sich auf die harte Tour lernen müssen, eher wie ich. Weil ich auch eine wahnsinnig enge Beziehung zu meiner Mama habe. Und gerade am Anfang und auch in der ersten Zeit mit der Bohne schon wahnsinnig viel immer zuerst mit meiner Mama besprochen habe.
Ja.
Und er hat dann irgendwie mal so gemeint, dass das fast, also er hat irgendwie das Wort Loyalität reingebracht und das hat mir dann so ein bisschen zu denken gegeben, weil es ist wichtig, dass man dem Partner gegenüber loyal ist oder der Partnerin gegenüber.
Es exkludiert ihn irgendwo, wenn du es zuerst mit ihr, also weil es ist ja euer Kind, es ist ja nicht das Kind zwischen dir und deiner Mama.
Und es ist die Kernfamilie einfach, die neue.
Ja.
Und da müssen sie die Eltern, die Großeltern, die Schwiegereltern einfach so ein bisschen drumherum gruppieren. Aber ich glaube, dass das viele Familien ganz schwer zusammenbringen und dann irgendwie glauben, die zwei Frauen oder die zwei Männer, das hat ja oft so der Partner und der Vater oder die Schwiegermama und die Schwiegertochter, so das sind ja oft so Spannungsfelder, die gibt es ja echt in super, super vielen Familien. Wir haben, weil ich mal aufgerufen habe, dass uns die Leute ihre Schwiegereltern-Stories schicken sollen, hey, wir haben super, super viele Nachrichten zu dem Thema bekommen und also da könnte man wirklich noch eine eigene Folge für Couchgeflüster machen, weil es natürlich nicht nur immer ums Thema Kind auch geht, sondern gerade auch in Beziehungen, so wie die Schwiegereltern auch das Distanzverhältnis so ein bisschen gestalten oder nicht gestalten.
Ja, in ihrem Fall nicht gestalten.
Ja, und ich glaube, so eine gesunde Loslösung von der Herkunftsfamilie ist echt wichtig, wenn man eine funktionierende Beziehung möchte. Wie gesagt, ich habe das selber erst lernen müssen. Ich habe selber, glaube ich, erst so richtig in den letzten 2 Jahren gelernt, weil eben die Einbindung meiner Familie für mich, gerade meine Mama und meine Schwester, immer so, so wichtig war. Und ja, man muss sie da hinstellen und einfach einmal mehr Partei für den Partner, die Partnerin ergreifen, weil die Person sich sonst immer verleugnet fühlt vor der Familie und das ist echt ein Scheißgefühl.
Ja.
Also das ist, glaube ich, echt wichtig, dass ja vielleicht auch gerade die Männer da eher mal auch das Gespräch mit der eigenen Mom suchen und sagen, schau, das ist jetzt meine Freundin, so schaut's aus, wir sind ein Team.
Mhm.
Und entweder du akzeptierst uns so oder du lässt es bleiben. Gibt übrigens einen sehr lustigen Film dazu, Monsieur Claude und seine Töchter, wenn man jetzt erst wieder angeschaut.
Das ist wirklich ein netter Film.
Oder es ist halt echt, es ist halt wirklich für viele so, einfach auch dieses Abnabelungsthema ist ja auch für die Eltern so wahnsinnig schwierig. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen, wenn mein Kind ist, also die Momente, wo sie zu gehen begonnen hat, waren schon irgendwie so, oh Mann, krass. Und ich glaube, dieses Gefühl wird nie richtig aufhören, auch wenn das eigene Kind dann 30 oder 40 wird.
Ja.
Wenn die dann so immer mehr sich abnabelt, immer mehr die eigene Persönlichkeit wird und das eigene Leben führt, das sind einfach immer schmerzvolle Momente, so ein bisschen.
Ja, ich verstehe das voll. Ich habe da interessanterweise in Indien mit jemandem, hoppla, geredet und der hat mir gesagt, dass er findet, dass wir Europäer oder halt die Menschen im Westen ihre Kinder wie Kinder erziehen,
ja,
und nicht wie Menschen.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass tendenziell in Europa und auch in Amerika, westlichen Ländern, Kinder unterschätzt werden, was ihre Fähigkeiten sind. Mhm. Zum Beispiel, was Mitarbeit im Haushalt betrifft, was ja nicht heißt, dass man das Kind ausbeuten soll. Aber die Selbstständigkeit wird halt nicht so erzogen, also anerzogen. Und dass halt zum Beispiel auch deswegen dieser Abnabelungsprozess auch viel schwieriger ist im Endeffekt, weil viele sehr hilflos sind. Also du wirst auf Hilflosigkeit erzogen. Also wir nehmen Kindern viel mehr ab, als dass wir sie fördern in ihrer Selbstständigkeit. Und ich fand das voll interessant, mit ihm darüber zu reden, weil es ging ja auch tendenziell darum, weil wir auch in Dörfern waren, wo die Kinder halt voll mitgearbeitet haben etc. Ich meine, sei dahingestellt, das war halt auch zum Teil Kinderarbeit gewesen. Aber es war ja in Österreich bis vor einigen Jahrzehnten auch noch nicht so anders als zum Beispiel in Oberösterreich. Ich kann mich noch erinnern, dass da die Kinder, wo ich halt am Bauernhof war, immer in den Sommerferien mitgeholfen haben und so weiter. Ich meine, das ist vielleicht in der Stadt jetzt nicht so der Fall. Aber dieses Selbstständigkeitsthema, ich glaube, dass man sich dann auch vielleicht leichter tut in dem Abnabelungsprozess, weil man dann viel mehr erkennt, wie viel das eigene Kind kann. Also ich weiß nicht.
Ja, diese Distanz muss man irgendwann reinbringen und da gebe ich dir voll recht. Ich glaube, dass unser Erziehungsstil, unser westlicher Erziehungsstil super auf Autorität gepolt ist, während in anderen Ländern wahrscheinlich eher so, die laufen so mit irgendwie.
Ja, weil zum Beispiel das Kind, auf was ich aufgepasst habe, welches aus einem afrikanischen Land kam, ich bin mir nicht gerade mehr sicher, aus welchen genau, aber das war zum Beispiel, wie es nach Österreich gekommen ist, zu seinem Vater war es circa 2 und es hat sich zum 2,5, 3, hat sich damals bei mir meinen Hocker genommen, hat sich den Hocker hingestellt und hat sich selber ein Glas genommen und einen Wasserhahn bedient. Mhm. Und ich war nur so, what the fuck is happening? Ich kurz in Panik vorgefallen. Und das Kind hat es aber super schnell gelernt, dass es von Erwachsenen bedient wird, unter Anführungszeichen. Ich sage das unter Anführungszeichen, nicht falsch verstehen. Aber das hat es dann sehr schnell angenommen, wie wir halt Kinder behandeln. Was eh voll okay ist, weil Kinder sollen ja auch Kinder sein dürfen. Der Junge ist in einem Dorf aufgewachsen, wo er einfach sein Wasser sich selber holen musste, weil ihm sonst keiner das Wasser gegeben hätte. Der ist halt einfach mitgelaufen.
Ja,
und das
fand
ich sehr spannend.
Ich glaube, dass das schon echt auch problematisch ist, dass man so die Kinder sehr lange an sich binden möchte.
Aber ich verstehe es auch, sie sind so süß.
Ja, ich verstehe das auch irgendwo und es gibt einem natürlich echt so total viel Halt im Leben.
Hm. Man wird gebraucht, es unterstützt den Selbstwert sogar.
In der Zeit, wo wir auch echt in der Beziehung echt viele Dinge jetzt gerade im ersten Babyjahr miteinander klären mussten, hat sogar meine Mama schon öfter mal gesagt, das sind Dinge, die klärst du mit dem Andi, besprich das bitte nicht immer mit mir, sondern sag's ihm.
Mhm.
Und ich habe diesen Satz aber dann schon auch öfter gehört. Ich glaube, das Ding ist halt, als werdende Mama möchtest du vielleicht immer tendenziell eher, wenn du ein gutes Verhältnis zu ihr hast, eher deine eigene Mama bei dir haben, weil du so außer dir und so aufgewühlt bist und einfach echt, du bist frisch gebackene Mama, aber du bist davor mal auch wieder ganz ein kleines Mädchen.
Ja, das kann man
und
vorstellen.
Das ist voll, das ist echt ein crazy Spannungsgefüge und ich hätte mir das auch gewünscht, dass ich da viel mehr Nähe, auch physische Nähe zu meiner Mama haben kann, aber sie wohnt ja in Oberösterreich, also es war halt echt schwierig.
Mhm.
Und ich glaube, da ist es auch super wichtig, dass man der frisch gewordenen Mama ganz viel Wholesomeness entgegenbringt, von allen Seiten, weil sobald die gestresst ist, ist der Hund drin, ja. Wirklich. Also das ist, das betrifft dann, wenn man es möchte, das Stillen.
Mhm.
Es betrifft das Bonding zum Baby. Also wenn die irgendwie das Gefühl hat, sie kann ihre Emotionen nicht so rauslassen,
ja.
Sie kann jetzt nicht so sein, wie sie jetzt fühlt.
Ja.
Oh, es ist so eine aufwühlende Phase, aber deswegen finde ich es halt echt
schwierig.
Aber weißt
du, was ich mich manchmal frage? Weil zum Beispiel, weil jetzt das Thema ja Schwiegereltern ist und nicht so eigene Eltern. Aber bei Schwiegereltern, ist das zum Beispiel, ich habe oft das Gefühl, dass das Thema Schwiegereltern außen vor gelassen wird, bis es sozusagen der Day X ist und das ist halt mit Babys. Weil das ist mir zum Beispiel aufgefallen in meiner Ausbildung im Propädeutikum, hatten wir eine sehr, sehr junge Mitstudierende dabei und die war so, ja, hä, Schwiegereltern, warum ist das so ein Thema? Weil jeder von uns musste ein Fallbeispiel nehmen und sie war so, ja, sie sieht das jetzt nicht so schlimm, weil sie hatte gar keinen, also aber mit 20 hast du halt noch nicht so Kontakt mit Schwiegereltern. Und alle, die Kinder hatten, haben gesagt, wart's ab, wart's ab. Und ich denke mir manchmal, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, auf das wart's mal ab bis Day X, da das dann halt so Kontakt kommt. Ich meine, klar, man hat Kontakt mit den Schwiegereltern an besonderen Anlässen, aber man hat jetzt nicht, bevor man nicht selber eine Familie gründet, oft ein so familiäres Verhältnis zu denen.
Ganz genau. Das ist eigentlich der Punkt. Du musst echt anfangen, mit der Schwiegerfamilie familiär zu werden, wenn du möchtest, dass das hinhaut. Und das ist aber, ganz ehrlich, und auch alle Zuhörerinnen, die wahrscheinlich jetzt irgendwie auch dasselbe Problem haben, das ist auch nicht oft in eurer Macht. Weil es gibt wahnsinnig viele Familien, gerade aus den älteren Generationen, die die Beziehung zur Schwiegertochter, gerade zur Schwiegertochter, äußerst distanziert gestalten oder gestaltet haben, auch in der Vergangenheit vor Kind. Ich kenne da aus meinem eigenen Freundeskreis viele, viele Beispiele, wo die Schwiegermütter nie wirklich aktiv interessiert an dem Leben von der Schwiegertochter waren.
Also so süß, meine sozusagen unter Anführungszeichen Schwiegermutter hat meine Mama gefragt, ob es okay wäre, wenn sie sich meine Nummer holt.
Das ist süß.
Das fand ich sehr süß. Also das fand ich super süß. Sie so, sie will sie jetzt eh nicht bombardieren. Also sie hat dann gesagt, ich will Leonie eh nicht bombardieren, aber halt, falls mal was ist, man muss ja schon Kontakt haben können. Und das fand ich sehr cute. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, es ist, ich finde, es ist ja voll so das aktive Aufeinanderzugehen. Ist ja halt super, super wichtig, gerade wenn du dann auch mal ein Kind hast. Ja. Weil ich finde, also ich habe immer so den Eindruck, die Eltern des Mannes, also die Schwiegereltern, jetzt sprechen wir mal aus der Perspektive, ich meine, so wie es jetzt bei mir ist. Also
wir sagen einfach Schwiegereltern.
Wir sagen immer die Schwiegereltern und die, die wollen natürlich ja irgendwo die Nähe zum Kind. Jetzt ja bei unserer Zuhörerin genau dasselbe. So, die Eltern von ihm.
Bedürfnis, Nähe.
Genau, die haben wahnsinnige Bedürfnisse, auch irgendwie ihre Meinung da immer kundzutun. So Hauptsache, ihr wisst immer alles besser und wir haben, weiß ich nicht, wir haben ja früher immer alles falsch gemacht. Das sind auch Sätze, die hören wir zum Beispiel aus dem Umfeld. Und dann denke ich mir immer, wo kann man eigentlich die Grenze ziehen zwischen, ihr seid aber die Großeltern, ihr seid die Schwiegereltern von mir, ihr seid nicht meine Eltern. Und diese Grenze ist super wichtig, dass diese Herkunftsfamilie des Freundes diese Grenze findet.
Aber dann jetzt hier eine Anschlussfrage. Hast du das Gefühl, dass sie dann den Andi als Kind noch sehen oder als erwachsenen Mann? Weil ich habe oft das Gefühl, dass das bei Eltern passiert, wenn sie das eigene Kind als Kind sehen, dann sehen sie automatisch den Partner des Kindes genau auf der Ebene.
Kind,
und nicht, wenn zum Beispiel, ich habe das Gefühl oft, wenn Eltern ihre Kinder als erwachsene Menschen wahrnehmen, dass sie auch eher in der Kommunikation mit dem Partner oder Partnerin eine erwachsene Haltung einnehmen und nicht immer so, als ob das Kind in der Pubertät stecken
würde. Also bei uns ist es definitiv nicht so, dass der Andi als Kind gesehen wird. Das glaube ich auf keinen Fall.
Mhm.
Das merkt man auch ganz klar, der ist auf jeden Fall
mit
seiner Autonomie respektiert, auf jeden Fall. Aber ich kenne auch diese Fälle, wo die Typen sie da aber auch irgendwie so reinfallen lassen in dieses infantile, jetzt fällt zur Mama. Weißt du, es ist ja eh voll okay, der fährt irgendwie mal gern heim und legt die Füße hoch und chillt da irgendwie mal so einen Nachmittag. Wir kriegen ja immer wieder Nachrichten, wo die Mädels uns erzählen, der fährt immer nur mit seiner Wäsche zu seiner Mama und sie macht's. Und das finde ich halt, das ist halt wirklich, wie man mit so jemandem zusammen sein, keine Ahnung, ich finde das jetzt nicht so erstrebenswert, wenn jemand da auch immer aus einem feministischen Standpunkt immer da die Wäsche bei der Mama abliefert. Aber ich glaube, das meine ich mit Grenze finden. Das ist super wichtig, dass die Eltern, die Großelterngeneration eigentlich in dem Fall, da eine ganz klare Linie definiert, auch für die eigenen Kinder, die Eltern geworden sind und sagt, Leute, seid jetzt für diese Dinge selber verantwortlich. Wir helfen euch gerne, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr uns sagt, wo wir euch helfen können, wenn wir die Kapazitäten haben.
Ja, das
aber
ist ja
nicht
das
so,
Nächste.
Das, alles andere wird als übergriffig empfunden. Und ich glaube, das große Problem ist auch so ein bisschen, wenn der Partner das nicht mit der Freundin bespricht.
Ja.
Oder auch umgekehrt, sie das nicht mit ihm, wenn man das in der Partnerschaft nicht klar hat. Was dürfen unsere Eltern, was können die machen? Und wo wollen wir keine Einmischung? Also wir haben Freunde, die, bei denen beginnt das Gefühl der Einmischung schon sehr, sehr, sehr früh. Das ist ähnlich wie bei unserer Zuhörerin, wo die zum Beispiel, kommt dann ein bisschen später in der E-Mail, wo die das absolut nicht gut heißen, wenn die Großeltern selbstständig losziehen und Kleidung für das Kind kaufen.
Ja, da möchte ich mal einhaken. Man darf nicht vergessen, weil sie schreibt, sie ist ein Millennial. Ihre Eltern werden wahrscheinlich noch nicht wirklich gelernt haben, wie man Zuneigung ohne materielle Dinge zeigt. Weil ich habe das Gefühl, dass vor allem die ältere Generation, auch zum Beispiel meine Oma, jetzt nochmal älter gewesen, hat sehr viel mit Süßigkeiten, Kochen etc. sozusagen mir gezeigt, wie lieb sie mich hat. Meine Mutter hat das toleriert, dass es bei der Oma halt einfach Schoko und Eis und whatever gibt. Aber es war halt, weil diese Generation nicht gelernt hat, wie sie zeigen kann, dass sie jemanden lieb hat.
Mhm.
Und ich glaube, da muss man manchmal auch als Millennial ein Auge zudrücken, weil jeder wird von seiner Generation sozialisiert. Und diese Generationen waren tough Cookies. Und für die war, sich etwas zu kaufen, auch für ein Zeichen von, hey, ich hab dich gern, ich möchte dir jetzt was Gutes tun. Und für sich selber ja auch. Ich kaufe mir, um was Gutes zu tun, ich habe es erreicht, ich kann es mir gönnen, ich kann mir leisten. Ich finde, deswegen ist es auch manchmal diese Kommunikation mit Älteren, die jetzt sagen, ja, jetzt nimmt man uns alles weg und wir dürfen jetzt nicht mehr Auto fahren und whatever, kommt aus dem heraus, dass die ja ganz anders sozialisiert worden sind als wir jetzt. Und da würde ich sagen, vielleicht einen Shoppingplan zu entwerfen und zu sagen, hey, das sind die Sachen, die in nächster Zeit anstehen, wollt ihr das übernehmen? Weil die wollen das vielleicht so zeigen. Und man kann das ja in einer gewaltfreien Kommunikation darüber führen. Also das wäre mein Tipp und mein auch ein bisschen, um wieder mehr Verständnis für beide Seiten zu bekommen. Weil ich glaube, man darf auch nicht den Blick verlieren, woher die kommen.
Ja, voll, das ist ein guter Tipp und ein guter Input auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es ist halt immer so eine Frage des Timings. Also wenn du jetzt gerade zu Hause ein klitzekleines Baby hast, das wirklich die wortwörtlich aussaugt und du völlig am Ende bist mit deinen Kräften und dann kommen nur irgendwie, sei es die eigenen Eltern oder die Schwiegereltern daher, mit irgendwelchen Ansprüchen, ich würde jetzt aber dem Kind so gerne was kaufen. Ja. Sag mir bitte, was ich ihm kaufen darf. Auch eine Situation aus meiner Erfahrung. Da war ich einfach auch irgendwie, man dachte, bitte lass mich jetzt mit dem Schas in Ruhe. Ich bin froh, wenn man der Nippel nicht abfällt. Echt, also das waren einfach, das sind oft Timing-Fragen. Und ich glaube, es ist auch oft so ein bisschen selbstoffenbarend, wenn man irgendwie spürt, dass die andere Seite Dinge eher macht, um selber von dir die Bestätigung zu kriegen, wenn es nicht um die Sache an sich geht, wie das, dass das Kind jetzt zum Beispiel super gekleidet ist oder so. Dann hat es auch immer irgendwie so ein bisschen was von sich in den Mittelpunkt drängen, glaube ich.
Ja.
Und das ist halt, ich glaube, das ist wirklich ein super sensibles Thema. Ich finde, unsere Zuhörerin ist da schon relativ streng mit dem, dass sie gar nichts kaufen dürfen. Aber vielleicht auch aus der Erfahrung. Was ich krass finde, ist dieses…
Ich glaube, die Grenzen sind verhärtet.
Die Grenzen sind, glaube ich, auch gar nicht klar, weil die haben ein eigenes Kinderzimmer eingerichtet. Das finde ich loco, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es absolut ohne Absprache mit den Eltern ein Kinderzimmer im eigenen, immer sie können in einem Haus ja machen, was sie wollen, aber.
Aber weißt du, was ich mir manchmal denke, es ist immer leichter aus der Perspektive von außen zu sprechen. Aber wenn man mal durchleuchtet, warum machen die denn das?
Mhm.
Was vielleicht haben sie ihr Kind, also den Sohn wahrscheinlich aufgezogen haben sie wahrscheinlich viel arbeiten müssen, nehme ich vielleicht an oder auch nicht, I don't know. Aber vielleicht haben sie nicht die Zeit investieren können in das Kind, das sie gerne investiert hätten.
Mhm.
Und jetzt überkompensieren sie das. Das sieht man ja auch oft bei Leuten, die zum Beispiel beim ersten Kind das Gefühl haben, sie haben es falsch gemacht, die wollen es beim zweiten Kind dann alles richtig machen oder erst recht dann alles anders machen und viel besser und ja, mein Gott, jeder macht Fehler. Aber es kann ja auch sein, dass sie aus ihrer Elternperspektive was versuchen, für sich selber gut zu machen und deswegen jetzt beim Enkelkind sich so bemühen. Ich meine, ich möchte da definitiv nicht dauernd die Schwiegereltern verteidigen, aber ich finde es manchmal auch ganz wichtig, sich diese Sachen, einfach diese Fronten wieder ein bisschen zu lockern, weil ich glaube, es würde der Kommunikation auch leichter fallen, dann um Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, voll toll, ich wertschätze das riesig, dass ihr euch so bemüht, da ein eigenes Kinderzimmer zu machen. Ich finde das wirklich schön von euch, habt ihr wirklich toll gemacht, ist schön eingerichtet, gefällt uns sicher gut. Wird dem Kleinen, das ist glaube ich ein Junge, oder? Mhm. Wird ihm sicher mal taugen, wenn er bei euch schlafen kann, und versuchen auch mal wieder ein paar positive Worte zu finden, um dann vielleicht eigene Themen durchzubringen. Ja. Ich glaube, da würde ich die Sandwich-Methode machen. Was Positives, was Negatives, was Positives. Aber ich meine, es fällt einem oft schwer. Ich kenne das ja aus nicht einmal mit Schwiegereltern, aber jetzt mit den eigenen Eltern manchmal zu kommunizieren.
Voll, man kennt vieles von den eigenen Eltern.
Man ist
auch,
oft in einer so Haltung schon drinnen oder auch von Beziehungen. Man hat oft zum Beispiel, wenn man eine schlechte Phase in Beziehungen hat, hat man auch so eine harte Meinung schon, anstatt sich mal wieder also runter zu drosseln selber von der Emotionalität. Und ich glaube, da sind die Fronten schon sehr hart.
Aber weißt du, was ich verstehe das voll und ich sehe das auch selber auch so, aber ich finde gerade die Tatsache, dass man auch über das Enkelkind vieles wieder ins rechte Licht rücken möchte für sich. Weißt du, was mein Problem damit ist? Sie haben ihre Chance auf ihr eigenes Kind schon gehabt. Und es ist jetzt dein Baby, dein Kind und da möchtest du alles richtig machen. Und gerade beim ersten Kind, beim zweiten, dritten, vierten, fünften, keine Ahnung, ist es einem wahrscheinlich eh schon ein bisschen mehr egal. Aber beim ersten Baby, du verbringst sicher nicht alle Eltern, aber sicher sehr, sehr viele verbringen wahnsinnig viel Zeit damit, die richtige Bettwäsche auszusuchen, das richtige Bett auszusuchen. Man schaut sich 100-mal irgendwelche Materialzusammensetzungen an. Man möchte alles perfekt haben. Das ist der Nestbautrieb und das ist völlig verständlich. Ja. Und wenn dann jemand anderer daherkommt, und sei es mit den allerbesten Absichten, ist es einfach zu viel.
Ja, absolut. Aber ich habe leider die Erfahrung aus meinem Umfeld gemacht, dass vor allem Millennial-Mamas und Papas tendieren dazu, alles immer wirklich besser zu wissen, aber dann auch ziemlich viel den Großeltern abverlangen mit, ja, dann doch Zeit finden, Kinderbetreuung und so weiter, muss dann schon stattfinden. Und da finde ich, man muss halt dann definieren, was möchte man. Ich weiß ja nicht, wie die Kinderbetreuung bei dem Kind ist.
Man darf nicht unfair werden, da gebe ich voll recht.
Und da deswegen in der Balance. Und ich verstehe voll, wenn sie sagt, sie möchte ihren Nestbau machen, sie möchte das für sich machen. Es ist absolut zu 100% klar. Aber da muss sie das halt vielleicht in einen ruhigeren und harmonischeren Tonus versuchen, weil ich glaube, wenn man halt schon mit, die haben, eigentlich müsste er das machen. Es sind seine Eltern, aber vielleicht kann
man. Da haben wir vorher nicht mehr fertig geredet. Das ist ja nämlich genau das. Ich glaube, auf das hätte man auch noch raus sollen.
Da kann man viel sagen zu dem.
Es ist wichtig, dass wenn es gerade die Schwiegereltern betrifft, dass der Partner in dem Fall die Worte findet, die richtigen, und das
aber
einfach
harmonisch und nicht dann auf die Partnerin abschiebt, weißt du, die Bertha, die regt sie auf, sondern so, hey, es ist für mich nicht in Ordnung, dass ihr das macht, nämlich aus seiner Perspektive.
Oder für uns nicht in Ordnung, wir würden das gerne anders machen.
Ja,
das ist, glaube ich, schon
obwohl
wichtig.
Auch, dass er vielleicht mal das Wort ergreift, so im Sinne von, dass er wirklich sagt, auch hier für ihn passt es vielleicht auch nicht.
Voll, aber ich glaube, Sprache schafft in dem Fall schon sehr viel Realität, und wenn man hingeht und sagt, wir als Familie wünschen uns das anders. Wir würden das gerne anders machen. Es ist echt wichtig. Aber auch umgekehrt jetzt. Mhm. Also wenn der Partner Probleme mit seinen Schwiegereltern hat und irgendwie merkt, die Mama, der Papa, mütterlicherseits quasi, sind irgendwie übergriffig oder hängen da zu viel irgendwie auch drinnen in der Beziehung, in der Beziehungsgestaltung mit dem Kind. Also wir haben das so aufgeteilt. Dinge, die ich, also die meine Familie betreffen, sprich ihren, Dinge, die Andis Familie betreffen, spricht er an.
Schlau.
Es gibt natürlich, nachdem meine Schwiegereltern 3 Tage die Woche bei uns sind, gibt es immer auch irgendwie Themen, die ich mit ihnen kläre.
Mhm.
Das ist mir am Anfang auch wahnsinnig unangenehm gewesen.
Ja, das muss man ja
und
dann.
Ich glaube, was auch so ein Ding ist, ich glaube, man lässt vieles oft so ein bisschen unausgesprochen, weil man darauf hofft oder vertraut, dass die andere Person diesen Wink mit dem Zaumpfahl schon irgendwie checken wird.
Na, das checkt keiner.
Ich glaube, dass es wirklich ganz oft einfach nur blöde Missverständnisse sind. Also wenn man dann irgendwie mal sagt, hey, aber ihr wisst, zum Beispiel bei uns war jetzt irgendwie so Klassiker, dass man einfach die Fläschchen gut sterilisieren muss, weil es einfach hygienischer ist. Und sie haben halt, das war einfach früher auch irgendwie anders und ist anders gemacht worden. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt ein Thema war, dieses Fläschchen-Thema. Und ich habe gesagt, aber ihr müsst das gescheit sterilisieren und die müssen gescheit trocknen. Das ist wichtig. Ach so, ja, okay. Und dann wird es auch irgendwie, wird es dann eh umgesetzt. Aber man muss auch Dinge einfach wirklich klar benennen und sagen, schaut, das machen wir so.
Aber deswegen, glaube ich, ist eine Beziehung vor dem Baby schon mal wichtig, weil ich glaube, mit einer unter Anführungszeichen fremden Person sprichst du so klare Worte nicht. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel bei Freundschaften. Mit meinen besten Freundinnen rede ich Tacheles. Mit irgendwelchen guten Bekannten würde ich nie so reden, wie ich mit meinen besten Freundinnen rede. Und das ist halt, glaube ich, mit Schwiegereltern auch so ein Thema. Wenn dir diese Menschen in Wahrheit fremd sind, dann wie willst du da ein Gespräch aufbauen, wo es vielleicht mal unangenehm ist?
Und auch, weil du vorher die Generationen angesprochen hast, ich glaube, dass das schon auch in den Familien oft so verankert ist, dass die tendenziell eher auch mit den eigenen Kindern, gerade mit den eigenen Söhnen bemerke ich das oft, dass da durchaus eine gewisse Distanz in dem Verhältnis drinnen ist. Man spricht nicht über alles. Mhm. Es wird nicht, man lässt sie oft nicht so emotional, nicht so gehen. Es ist eher für reglementiert in der Kommunikation auch irgendwie. Mhm. Man trifft sie vielleicht mal zum irgendwelchen Familienessen. Aber es gibt viele Dinge, die halt nicht so diskutiert werden. Das ist, glaube ich, es ist eh das, was viele auch immer in der Forschung kritisieren, dass halt mit Söhnen, mit kleinen Buben nicht so interagiert wird wie mit kleinen Mädchen, dass man die sozial gar nicht so fit macht. Ja. Weil man es irgendwie vergisst, vernachlässigt, weil es nicht so das Thema ist, dass die emotional so weit sind. Und das ist dann echt was, was im Erwachsenenalter dann echt oft ein Problem wird, wenn die sich gewissen emotionalen Themen nicht so gewahr sind und das nicht so ansprechen können, weil sie mit ihren eigenen Eltern nie darüber gesprochen haben. Ja. Und das ist sicher auch diese Millennial-Generation, Babyboomer, das ist ganz bestimmt ein riesen Generationsgap. Ich bin echt mal gespannt, was dann bei uns, wenn die Babybohne dann mal größer ist, was dann bei uns das große Thema sein wird. Ich kann mir vorstellen, es ist sicher sowas wie, wir haben zu viel auf unsere Kinder eingequasselt, wir haben zu viel immer gemacht. Infos, wir haben zu viel, vielleicht auch, weil sie schreibt, wir setzen so auf Wissenschaft und Forschung und Recherche. Mein Gott, ich habe das auch natürlich gemacht in der Schwangerschaft und auch in den ersten Babyjahren, aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel und vielleicht ist es schon auch okay, wenn die ältere Generation sagt, macht's doch ein bisschen mehr nach Intuition.
Weil das ist zum Beispiel was Lustiges, ich habe das letztens bei wem anderen gehört und zwar, dass eben unsere Millennial-Generation zu viel im Kopf ist, zu wenig im Herzen oder im Bauch, hat er es benannt. Da ging es um was ganz anderes, war auch psychologisch mehr, dass wir sehr viel Gefühle erklären können, Gefühle benennen können, aber wir können es nicht mehr fühlen.
Sehr rational sein, ja.
Ja, also sehr in dieser Kopf, im Kopf einfach. Und ich glaube, das ist halt bei denen zum Beispiel, wie du sagst, mit Forschung, sie wollen sich eigentlich absichern. Sie wollen Kontrolle schaffen über etwas, was eigentlich, ja, wo jeder sagt, du musst es im Instinkt haben. Natürlich hast du nicht alles im Instinkt, vieles erlernst du einfach.
Du hast das meiste sicher nicht im Instinkt.
Ja, du hast es einfach, in früheren Konzepten hast du es dir einfach abgeschaut bei deinem Umfeld, weil du als Kind schon mal in größeren Familienverbänden aufgewachsen bist, etc. Weil du vielmehr auch vielleicht in der Verantwortung warst für kleinere Geschwister, weil es einfach vielleicht doch anders abgelaufen ist so. Aber an sich, sie wollen sich ja absichern mit diesen Forschung und Wissenschaft. Und ich meine aber manche Dinge, wie zum Beispiel, wenn ein Baby schreit, manchmal ist es trotzdem vielleicht die Intuition, was muss ich jetzt machen, weil das irgendwann mal lernst du auch dein Kind zu lesen und weißt, hat der Schrei bedeutet, es hat Hunger, der Schrei bedeutet, es ist müde. Oder
der Schrei bedeutet, ich bin lästig.
Ja, genau. Also es ist ja, dass du lernst das ja. Und ich meine, ich glaube, da auch manchmal vielleicht auch wirklich mal das Buch zuzulassen und einfach in der Situation zu agieren, tut vielleicht ihnen auch nicht schlecht. Also es ist vielleicht auch mal gut. Aber ich denke mir, dieses in der Forschung sich abzusichern, ist etwas,
den Eindruck habe ich wirklich,
was
auch
alle
in
machen,
Umfeld. Ich habe es gemacht.
Was ich glaube, was einfach Kontrollerlernung ist, weil das ist so ein typischer, aber das steht da, das ist eh gut.
Ja.
Und dass man sich im Nachhinein auch nichts vorhalten muss, weil am Ende ist die Verantwortung wieder bei der Forschung.
Aber ich glaube, es ist so ein bisschen der Grund für das, ist, dass Familien total vereinsamen und gerade die Mamas, dass die da irgendwie mit diesem Thema so alleine sind oft, nicht die Support-Networks haben, die sie früher hatten, nicht, dass die Frauen auch vielleicht gar nicht so sehr zusammenarbeiten an dem,
sondern gegeneinander.
Auch. Und das ist auch oft, wir kriegen alle immer weniger Kinder. Und das
hat
ist
auch
halt,
sicher was damit zu tun zum Teil.
Ja, bestimmt. Und das hat die Kinder, wie du auch schon in anderen Folgen auch öfter mal gesagt hast, dass die Kinder halt echt so draußen gehalten werden aus dem Gesellschaftsleben.
Hasse ich.
Gar nicht so mitgenommen werden und dass man dann einfach auch viel weniger natürlich darüber lernt im Umgang mit Kindern. Ja. Das ist auf alle Fälle was. Aber einmal so, damit wir mal einen konkreten Tipp auch noch geben.
Haben wir nicht
können.
Schon 100 gegeben?
Ja, wir haben schon viele Tipps gegeben. Aber ich glaube, gerade solche Themen wie Ja, also wenn sie sagt, sie will Kontrolle haben, sie hat immer Kontrolle über ihr eigenes Verhalten, das habe ich auch gelernt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich mich nicht immer für jede Entscheidung, die ich treffe, im Sinne meiner Tochter, rechtfertige. Und wenn sie jetzt sagt, die Schwiegereltern sagen, die Grillparty beginnt um 13 Uhr und sie, also die Schwiegereltern bestehen und drauf, naja, dann schläft das Kind einfach bei uns, hat sie immer die Möglichkeit, einfach zu sagen, nein, wir kommen einfach nach.
Genau.
Und diese Entscheidung, einfach einmal vielleicht nicht so gefällig zu sein, ja, als Schwiegertochter, die bringt da oft viel Klarheit, glaube ich, in so ein Verhältnis. Ja, wenn sie sagt, nein, ist es nein. Und auch gerade vor dem Hintergrund, sie oder Kind, das Kind soll auch lernen, wenn die Mama was sagt, steht das.
Ja.
Wie wir schon mal geredet haben in einer der letzten Mama-Geflüster-Folgen, der Leitwolf oder die Leitwölfin. Das ist auch wichtig für die Schwiegereltern.
Ja, ich finde, man kann immer nur sich selbst, wie du es gesagt hast, sein eigenes Verhalten kontrollieren. Sie kann nicht kontrollieren, ob die jetzt ein Kinderzimmer einrichten, aber sie kann für sich eben solche kleinen Grenzen schon setzen. Ich finde, Grenzen setzen ist da wichtig, aber jetzt nicht so im Sinne von, das ist jetzt da und das machen wir, sondern einfach zu sagen, hey, nein.
Voll.
Also es muss mehr Leichtigkeit rein, habe ich das Gefühl.
Es muss mehr Leichtigkeit rein und es muss bestimmt auch viel mehr Verständnis für die Probleme der jetzigen Generation von Seiten der älteren Generation kommen. Mhm. Also auch nicht, ich finde dieses Gehabe von, ja, dass wir überhaupt Kinder groß gebracht haben, wir als Boomer, weil ihr wisst ja heute eh alles besser, das ist echt eine ätzende Einstellung. Und natürlich gibt es Dinge, die man heute, also man, also Themen wie Schreien stärkt die Lunge, ja, sorry, aber das kommt halt aus dieser Generation. Ist noch gar nicht so lang her eigentlich, dass diese ganzen, diese Schlaftrainingsbücher waren in den 90er, 2000er immer noch voll verbreitet. Da weiß man heute auf gar keinen Fall. Aber auf der anderen Seite, auch wir wissen nicht alles besser. Mir ist im Krankenhaus zum Beispiel nur mehr oder weniger gezeigt worden, wie ich das Baby pucken soll. Pucken macht man jetzt absolut nicht mehr, habe ich jetzt wieder gelernt, dass du das Baby so entweder in der Stoffwindel oder in so Schlafsäcke so ganz einmummelst, also so die Hände, also sehr dicht gebunden.
Also wie so.
Ja, und da warnen halt jetzt immer mehr Wissenschaftler davor, weil das anscheinend leider auch irgendwie Zusammenhänge mit dem plötzlichen Kindstod haben kann, wenn man das falsch macht, wenn man die Bewegungsfreiheit vom Kind einschränkt, wenn es schon fast an Fesseln grenzt, gerade am Anfang, wenn das Baby frisch auf der Welt ist, kannst du das noch nicht so einschätzen, warum das jetzt auch oft schreit. Ich sehe oft Videos von der Babybohne, wo sie ganz, ganz klein war und ich weiß heute, dass sie damals Hunger gehabt hat. Und ich war damals, ich habe nur ein Video gemacht, weil ich irgendwie nur, ich habe das noch nicht so lesen können, wie du auch sagst. Also man lernt erst später dann auch irgendwie zu checken, was das Baby möchte. Und es gibt halt irgendwie auch Zusammenhänge.
Lernst es halt erst kennen.
Genau, und es gibt halt irgendwie beim Pucken anscheinend auch Zusammenhänge mit abgeflachtem Hinterkopf, wenn das Baby nicht so mobil ist. Mhm. Wir haben das selber gar nicht, ich habe es glaube ich ein einziges Mal ein bisschen probiert, sie hat sich innerhalb von einer halben Sekunde wieder befreit, weil sie einfach so ein wahnsinnig mobiles Kind immer schon war. Aber ich habe das nur sehr, sehr oft auch von Freunden mitbekommen, dass die da voll drauf setzen. Und das war vor nicht mal 2 Jahren.
Ja,
und so viel ändert sie die ganze Zeit auch in dieser Forschung und Entwicklung und das ist für die Kinder am besten und das ist nicht für die Kinder am besten. Ich glaube, man muss wirklich die Dinge mit Maß und Ziel machen und da ist auch die ältere Generation oft nicht die schlechteste Quelle, weil auch die wissen, wie es geht. Sie haben es halt anders gemacht. Und ich glaube, dass die Fronten verhärtet sind, gerade in der Nachricht, da gebe ich dir auch voll recht. Ich finde, das merkt man schon sehr. Aber man darf auch festhalten, ja, manchmal sind Schwiegereltern übergriffig.
Ja.
Manchmal sind Sätze, wie schickt ihn doch mal zum Friseur, super nervig. Ich höre das zum Beispiel von meiner eigenen Mama, die möchte Babybohnen ständig die Haare schneiden. Es nervt mich voll. Ich glaube, mittlerweile sagt sie es eher, damit es mich nervt, aber trotzdem. Das Ding ist halt, du bist wirklich mit deinen eigenen Eltern einfach direkter. Und das musst du irgendwie mal danach üben, mit den Schwiegereltern zu werden. Sonst wird das nichts.
Aber das zum Beispiel mit dem Friseur, kann man einfach sagen, ja, dann geh du mit ihm.
Ach, das würde ich niemals, nach never ever. Das ist sowas,
wenn das
die erste Haarlocke. Puh.
Ach, bitte, geht's. Schaut euch nachher alle an. Zum Beispiel, ich muss ganz ehrlich sagen.
Warte mal.
Das hast du, den Satz.
Ich hasse den Satz.
Ja.
Aber ich sag das auch, wir haben
aber ich sag dir ganz ehrlich, meine Mama war zum Beispiel so, dass sie mir meine Haare auch nicht geschnitten hat, weil sie einfach gemeint hat, das ist komplett unnötig. Und ich habe dann irgendwann mal von ihr als Kind die Haare geschnitten bekommen. Keiner von uns hat diese Haarlocke je aufgehoben. Also ich finde, ich verstehe, wenn es einen emotionalen Wert irgendwo hat für einen selbst, aber bei so Kleinigkeiten, wo man zum Beispiel loslassen kann für sich, lass auch mal los. Also jetzt vielleicht nicht bei ihr bei der Friseur, aber wenn zum Beispiel ihr das jetzt nicht viel bedeutet, kann sie ja sagen, ja, weißt du was, geh mit ihm zum Friseur.
Das mache ich zum Beispiel auch so, ohne dass ich jetzt alles perfekt hinbekomme mit meinen Schwiegereltern, ganz bestimmt nicht. Meine Schwiegermutter wollte unbedingt mit der Bohne letztes Weihnachten zum ersten Mal Kekse backen.
Ja.
Und ich habe gesagt, eigentlich würde ich gern mit ihr zum ersten Mal Kekse backen. Und dann hat sie das irgendwie eh nicht ergeben, weil Alltag und Stress und Job und so. Und dann bin ich eines Tages heimgekommen und sie hat mit der Bohne gebacken und die Bohne hat die größte Freude dabei gehabt. Und ich war dann eh nur so ein paar Minuten dabei. Ich habe mir kurz gedacht, ich glaube, das Ding ist ja immer, dass es einen so ein bisschen mit Wehmut erfüllt, wenn man da nicht dabei ist. Und das ist leider einfach so, dass man arbeiten muss und nicht mehr von einem Gehalt so wunderbar leben kann wie nur vor einigen Jahren. Und ich vergönne wirklich den Schwiegereltern ganz, ganz viele erste Momente mit der Bohne.
Hm?
Es gibt Momente, da bin ich gern einfach mit ihr dabei. Und das ist, das sind Momente, die kommen dann auch oft nicht mehr. Und ich glaube trotzdem, dass man sie an dem nicht zu sehr festbeißen sollte, weil es kommen noch andere Momente.
Eben.
Das ist eben genau das, was ich mir auch immer sage. Deswegen bin ich bei sowas eher entspannter, sage ich mal.
Ja.
Also ich habe jetzt auch nicht so den, so das zum Beispiel mit dem Schlittenfahren, ja, keine Ahnung. Ich finde Rodeln, sie wollen zum Beispiel, dass die, sie dürfen nicht entscheiden, dass sie das erste Mal mit dem Enkelkind Schlitten fahren.
Ach so.
Ich verstehe das. Man möchte so viele Momente aufsaugen mit dem Kind, wie man irgendwie kann. Und das betrifft Eltern wie Großeltern oder Schwiegereltern in dem Fall.
Mhm.
Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man halt echt nicht unfair wird dann den Schwiegereltern auch gegenüber.
Vor allem, es soll ja dem Kind, schau, die Prio 1 sollte ja in dem Fall, dass das Kind eine schöne Erfahrung hat. Und ich glaube, es ist auch keine schöne Erfahrung und das kriegt ein Kind auch sehr früh schon mit, wenn dauernd die Mama mit der Oma streitet oder im Streit hat oder unterschwellig. Auch wenn das jetzt kein offener Streit ist, du kriegst ja als Kind extremst viel Emotionen mit und kannst die vielleicht auch gar nicht lesen, weil darüber jetzt nicht geredet wird und du merkst, okay, da ist unterschwellig Wut und du, viele Kinder beziehen das ja dann auch auf sich. Und ich glaube, da schadet man an sich, an jeder Familie mehr, als dass, wenn man halt einfach gewisse Sachen, ich verstehe das, zum Beispiel das erste Mal rodeln, kann man sagen, hey, machen wir das doch zusammen als Familie, all together, und dann lasst man halt die Oma und den Opa zuerst mal runterfahren mit dem Kleinen. Das ist doch okay, dann sieht man es, dann kann man sich, die Erinnerung hat man ja trotzdem. Also ich finde da ein bisschen mehr in die Balance zu gehen, auch wenn ich verstehe, dass man natürlich bei diesen ersten Momenten dabei sein will, aber am Ende des Tages sollte man ja schauen, dass das Kind einfach auch eine schöne Erfahrung sammelt.
Ja, voll. Aber wie gesagt, ich glaube den Punkt, dass man, also dass viele Großeltern und Schwiegereltern dann schon viel irgendwie über das Enkelkind wieder richtig machen wollen, das ist definitiv, glaube ich, in vielen Köpfen sehr präsent. Und da muss man echt den Weg einfach finden. Und ja, ich glaube, so generell gesprochen ist einfach ein Verhältnis der Schwiegereltern zum Schwiegerkind ein individuelles, unabhängig vom Enkelkind.
Ja.
Ist das Verhältnis echt wichtig, dass das halbwegs solide ist. Mhm. Und vor allem, ich kenne es aus meinem Freundeskreis, da gibt es einige Mädels, die sich von der Schwiegermutter explizit halt wahnsinnig abgelehnt fühlen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr eigenartiges Gefühl. Ich kann es jetzt nicht auch nachvollziehen, weil ich das zum Glück nicht habe. Aber wenn du das Gefühl hast, du wirst von deinen Schwiegereltern als Frau abgelehnt, mit allem, wofür du stehst, aber dein Kind darfst du gerne zum Spielen übermitteln quasi.
Ja, das ist unfair.
Das ist nicht okay.
Absolut nicht. Aber wie gesagt, man kann ja auch Dinge oft ansprechen. Man muss halt schauen, wie man das kommuniziert. Mhm. Zum Beispiel, man kann ja sagen, ich fühle mich oft von euch abgelehnt in Situationen. Es ist einfach eine ich, nicht du lehnst mich ab, sondern ich fühle mich. Gewaltfreie Kommunikation.
Ja, voll.
Und ansprechen. Und zwar vielleicht sagen, okay, man lässt das Kind vielleicht bei einem externen Babysitter mal, geht als Paar hin und setzt sich am Tisch und redet mal über Dinge. Ich glaube, das ist das Problem auch der Generation von den Eltern der Millennials, dass sie halt oft Sachen halt nicht so angesprochen worden sind. Ich habe oft das Gefühl, zum Beispiel, das merke ich auch bei meiner eigenen Familie, es gibt Streits, aber es wird sich zum Beispiel nicht entschuldigt.
Mhm.
Und zum Beispiel solche Sachen sind super wichtig.
Ganz eigene Kommunikation war das ja.
Ja, und es ist irgendwie sehr, ja, also ich würde nicht sagen, dass alles falsch war, weil uns sind ja auch gute Menschen geworden.
Es ist oft wenig reflexiv gewesen, oder?
Genau.
Also es ist wenig so, hey, ich habe da was gesagt, das tut mir irgendwie leid, das war Blödsinn.
Genau.
Ich glaube, das passiert super, super selten.
Mhm.
Und ich glaube, dass das dann eben gerade bei den Millennials, die Überkommunikation eher gewöhnt sind, dann oft für Verwirrung oder für Ablehnungsgefühle sorgt.
Ja.
Obwohl es vielleicht auch gar nicht so gemeint ist.
Eben, und deswegen vielleicht in einem ruhigen Moment, wirklich mit dem, ich sage immer, mit Frieden im Herzen.
Ja.
So versuche ich nämlich zum Beispiel auch mit Streitigkeiten in meiner Beziehung ranzugehen, wieder zu denken, okay, für was bin ich dankbar, gehe vorher meine Dankbarkeitsliste durch und mit Frieden im Herzen das Gespräch suchen und versuchen eben nicht die Fronten hart werden zu lassen und sich hinzusetzen und wirklich zu sagen, das ist das, was ich fühle, das ist das, wie es für mich ist und dann auch nicht zum Beispiel den anderen auszubessern. Nein, das ist aber nicht so, weil das macht man halt auch oft in einem, also wenn man sich angegriffen fühlt, sagt zum Beispiel, das mache ich selber auch. Nein, das stimmt so nicht, das möchte ich ja nicht so. Mhm. Einfach mal reden lassen und dann sagen, okay, wie können wir schauen, wie wir das in der Zukunft verändern?
Ja.
Es hat sehr viel mit der, wie wir kommunizieren, zu tun.
Ja, und ich glaube, die aktive Gestaltung der Beziehung zu den Schwiegereltern ist auch ganz, ganz wichtig, weil man irgendwie schon das Gefühl hat, irgendwie, weiß ich nicht, jetzt sage ich mir mal ein Beispiel, das hat jetzt auch die Hörerin gar nicht erwähnt, aber irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wenn wir bei denen sind zum Beispiel.
Ja.
Dann kann man auch sagen, wir treffen uns tendenziell eher bei uns oder so. Also ich glaube, man muss da irgendwie auch so Safe Spaces für sich selber suchen, damit man denen mit Frieden im Herzen begegnen kann.
Ja.
Weil wenn das immer in einem Setting passiert, in dem man sich selber maximal unwohl fühlt, tut es halt für die Stimmung genau gar nichts.
Ja.
Oder wenn halt, weiß ich nicht, die irgendwelche Vorschläge bringen, die man selber einfach nicht gut findet, dann einfach einen Gegenvorschlag bringen und nicht nur sagen, nein. Weil es ist auch irgendwie total, also
generell Anti-Haltung. Aktive Sachen wieder versuchen zu machen, auch wenn die zum Beispiel die Stimmung schlecht ist. Zum Beispiel das Erste, was ich mache, es klingt jetzt blöd in meiner Beziehung, wenn wir einen Streit haben oder eine Diskussion haben, dass ich sage, lass uns aktiv was anderes machen. Wir gehen zum Beispiel spazieren, machen Ausflüge, ist halt unser Ding. Jeder Mensch ist anders, aber ich würde das auch machen, damit man wieder was zusammen gestaltet. Das hat ja damit zu tun, dass du weg von den diesen Überkommunizieren auch gehst, sondern mal wieder in Tun. Und zum Beispiel im Fall von Schwiegereltern kann man sagen, okay, die Stimmung ist schon geladen, es ist alles schon so auf on the edge. Trotzdem zu sagen, hey, kommt zum Kaffee vorbei, kommt zum Kuchen vorbei, lasst uns doch einen Familienausflug machen. Machen wir das, aber halt vielleicht etwas machen, wo wenig Konfliktpotenzial ist. Eben wie du sagst, sicheren Safe Space bei sich zu Hause. Lad die Leute doch einfach mal ein und versuch wieder mehr. Also positive Erlebnisse stärken ja die Beziehung, gleichzeitig gleichen sie auch wieder das Negative, was passiert ist in der Vergangenheit, ja auch aus.
Ja, man muss wieder positive Erfahrungen miteinander sammeln, gerade wenn einiges passiert ist. Ich verstehe es auf alle Fälle, dass unsere Zuhörerin noch diesen Erlebnissen ein bisschen…
Das mit der Geburt finde ich so noch immer so krass.
Boah, das würde ich vielleicht sogar noch mal ansprechen.
Ja.
Weil an sowas knabbert man irgendwie total lange.
Das war aber so dahin. Und das nimmt mein Herzen mit.
Das sagst du total richtig.
Ja.
Das nimmt man irgendwie mit, weil irgendwie ist man dann von so viel Unsensibilität fast ein bisschen überwältigt. Aber ich meine, die wenigsten Leute stehen ja dann am Bett bei dir und nerven die willentlich.
Also
sie wollen einfach da sein und irgendwie Teil von dem sein, aber es ist einfach too much und ich verstehe das auch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass sie gerade viele Themen mit den Schwiegereltern nach diesen ersten anstrengenden Baby-Kleinkind-Jahren dann eher sehr entspannen, wenn man es lässt, weil die Eltern wieder entspannter werden. Man darf echt nicht vergessen, als Jungeltern, du hast einfach nie zu viel
und es
dicke
ist
Haut.
Auch vielleicht das erste Enkelkind.
Ja, ich glaub, da hängt jeder so drauf,
ja,
das kriegen wir aus unserer Familie eh auch mit, also auch von meiner Familie, da ist jeder super focused und das ist schön, kann aber auch anstrengend sein und es ist auch wirklich tagesverfassungsabhängig, meinerseits, wie sehr ich mit meinen Eltern auskomme, aber auch wie ich mit meinen Schwiegereltern auskomme. Wie gesagt, sie sind 3 Tage die Woche bei uns. Es ist eine Riesenhilfe, aber es ist auch oft sehr anstrengend. Und ich glaube, und das ist wirklich, glaube ich, den Satz würde ich gern jedem so ein bisschen mitgeben, der ähnliche Situationen hat und vielleicht auch mehr Generationenhaus. Aber familiär werden heißt auch zu sagen, boah, es ist jetzt ziemlich in der Früh. Voll lieb, dass du schon von deiner Freundin erzählen willst. Können wir bitte erst in 2 Stunden reden? Es ist nicht meine Zeit.
Ja.
Bitte schweigen mal einfach und oder einfach so, du, es passt jetzt nicht, ich will jetzt nicht reden. Ich habe auch mit dem Andi seiner Mama mal so eine geile Situation gehabt. Ich meine, bei uns ist es echt immer nur ein ziemlicher Hustle und ich bin halt sehr viele Tage in der Woche im Büro und komme dann heim, mache dann Bohnendienst und bin dann einfach fertig. Und Andi war mal unterwegs am Abend und sie wollte dann gemeinsam essen und irgendwie nur quatschen. Und ich war an diesem Tag so am Ende und habe dann gesagt, stört es die, wenn ich mir jetzt einfach mit meinem Teller Nudeln auf die Couch sitze und mir einfach meine Serie anschaue, ich kann nicht mehr.
Ja.
Und ich habe auch schon irgendwo gemerkt, dass das für sie voll unbehaglich war, weil die so nicht leben. Also die sind sehr viel gemeinsam am Tisch und sehr viel gemeinsam, so dieses Gemeinschaftsding am Abend.
Ja, und sie hat den Tag wahrscheinlich ohne Kommunikation verbracht. Eben. Du hingegen hast viel kommuniziert.
Exakt.
Das ist ein Ungleichgewicht, das total, kennt man ja.
Total. Und voll. Ich glaube, da muss man einfach auch schauen, dass ich habe dann nie gesagt, ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse. Sie hat dann gesagt, nein. Aber ich habe schon gemerkt, das ist für sie auch ungewöhnlich natürlich. Und das ist, es ist einfach so. Man kann einfach, und ich glaube, je mehr man immer über diese Grenze, über diese eigene Grenze drüber geht und sie wieder hinsitzt, obwohl man eigentlich nicht mehr kann und wieder irgendein Gespräch anfängt, obwohl man eigentlich ins Bett möchte und einfach irgendwie eine blöde Serie schauen will. Ich glaube, das ist ja tatsächlich was, was diese Generation nicht so begreift, weil sie es nicht gemacht hat.
Ja, aber weißt du, was mir jetzt auch auffällt? Weil du hast gesagt, ja, passt schon, hat sie gesagt. Sie hat auch nicht gelernt zu artikulieren, also die Generation, ich spreche jetzt nicht von ihr per se, aber die Generation sagt nicht mal, ja, passt schon. Mhm. Und in Wahrheit sind sie ein bisschen verletzt. Anstatt zu sagen, hey, eigentlich macht es mich voll traurig, aber ich habe Verständnis dafür, dass du nach einem Arbeitstag das fühlst, ist in Ordnung. Ich freue mich, wenn du vielleicht später nochmal zu mir kommst. Mhm. Wäre ja in Wahrheit auch ein Angebot von ihr, dass sie auch ihre Gefühle artikuliert. Aber kann diese Generation oft nicht. Ich merke das ja selber bei meiner Mama. Die sagt immer, ja, passt schon. Mhm. Und dann macht sie das Silent Treatment. Und ich denke mir dann so, sag doch einfach, was du am Herzen hast.
Weil du dieses Bild auch gerade so schön gezeichnet hast, was ich glaube, dass diese Generation auch nicht so gut kann, ist etwas mit sich selbst anfangen. Mhm. Ich glaube, es gibt schon wahnsinnig viele.
Aber glaubst du, dass das unsere kann?
Ja, ich glaube schon mehr.
Ich glaube nicht.
Sicher nicht ohne Handy, nicht ohne Netflix. Nein.
Ich sagte nämlich deswegen, habe ich gefragt, ob du glaubst, dass es unsere ist, weil ich glaube, dass unsere viel mehr Entertainment-abhängig ist.
Ich glaube, es ist Entertainment, also das glaube ich betrifft diese Generation auch. Weil das Entertainment der Boomer-Generation, wenn man die jetzt so nennen kann, also in diesem Alter, in dieser Alterskohorte, das Entertainment war ganz viel die Kommunikation mit den eigenen Kindern, in der Gemeinschaft, mit Freunden, so eher so die Hülle an Menschen. Unsere Generation braucht die Entertainment über Digital Devices. Die Wahrheit liegt irgendwo da dazwischen, aber ich glaube, ich muss mich eh gerade ein bisschen vielleicht auch korrigieren, weil ich glaube, das, was ich vielleicht auch meine, ist, dass man auch akzeptieren muss, dass Menschen unterschiedliche Autonomiebedürfnisse haben und unterschiedliche Bedürfnisse, was soziale Interaktion betrifft.
Voll. Und du bist eher der stillere Typ generell.
Ich brauche viel Me-Time und ich habe schon wenig Me-Time. Und ich glaube, so geht es aber vielen. Und dann sind die oft so angespannt. Und so bei jedem, ich finde, man merkt es ja auch, wenn man Menschen öfter anspricht und dann sind die schon so gereizt und mit jedem Satz, den du sagst, ich bin manchmal so. Und ich merke dann wirklich, dass ich einfach nur die Stille brauche, dass ich dann wirklich gar nicht zu viel von außen hören möchte. Mir tun da auch wirklich literally meine Ohren weh. Ich kriege dann super schnell Tinnitus zum Beispiel. Und ich glaube, das kann man vielleicht auch mal kommunizieren. Ob es auch von der anderen Seite so wahrgenommen wird oder verstanden wird, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass man darauf, also auch wenn die andere Seite das nicht versteht, trotzdem sagen musst du, ich brauche am Abend oder ich brauche in der Früh einfach meine Ruhe. Ich will da nicht reden, das ist auch nicht unhöflich, wenn du da jetzt nicht irgendein Höflichkeitsgespräch anfängst. Es ist einfach okay, lass es einfach. Und ja, ich glaube trotzdem, also meine Vermutung ist, dass viele aus dieser Generation einfach dieses Gesprächs hin und her, dieses Ping-Pong zwischen Höflichkeiten und Floskeln nur eher gewohnt ist wie unsere. Dass das irgendwie so eher ungehörig war, wenn du das jetzt zum Beispiel mit deinen Schwiegereltern, weil es einfach viel mehr Generationenhäuser waren, wenn du da nicht diese Höflichkeiten ausgetauscht hast, weil du hast ja total arrangieren müssen. Das musste ja jetzt eigentlich nicht mehr so.
Ja.
Aber ich glaube trotzdem, die Grenze zwischen nicht unhöflich werden ist eh klar, aber wenn man mal ein bisschen Zeit für sich einfordert, sollte das jetzt auch nicht irgendwie einem vorgehalten werden, ist meine Meinung.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch ganz klassisches Beziehungsthema.
Voll, total.
Weil es gibt zum Beispiel Menschen, die in der Früh aufstehen und voll da sind und einen zulabern. Und dann gibt es die Menschen, die halt einfach mal für sich sein müssen. Und zum Beispiel der Grund ist, warum meine Mutter zum Beispiel immer früher aufgestanden ist, ist, weil sie gesagt hat, sie braucht einfach ihre halbe Stunde Ruhe.
Ja.
Bevor der damals, wie ich ein Kind war, der Trubel losgeht. Und umso älter ich werde, umso mehr verstehe ich das, dass man einfach Zeit für sich braucht, um sich zu sammeln. Und ich kenne viele, vor allem Frauen, die in der Früh aufstehen.
Ja, so aber 5 oder so, ganz genau, bald.
Um extra noch Zeit für sich zu haben und zwar jetzt nicht irgendwas zu machen, sondern wirklich einfach nur in der Stille sein, vielleicht ihr Radioprogramm hören wollen, ihre Musik hören wollen, ihren Podcast hören wollen und dann den Tag starten. Und ich finde, da ist aber halt auch die Sache, wie du sagst, einfach anzusprechen, ganz offen. Ich glaube, da hat unsere Generation das Gott sei Dank schon gelernt, offener zu reden. Gleichzeitig müssen wir auch alle auch lernen, dass man, wenn das mal sagt, dass die andere Person sagt, hey, aber ich finde es voll schade, dass das jetzt so ist, aber ich verstehe es, dass man da auch nicht gleich dann versucht, das auszubessern, sondern das annimmt. Ich habe das nämlich jetzt irgendwie für mich gelernt, eher im Beziehungserleben jetzt als per se mit Eltern oder Schwiegereltern, dass ich oft anfange, versuchen, Situationen wieder zu retten.
Ja, ja, voll.
Sehr. Anstatt einfach mal zu sagen, okay, dann ist das jetzt einfach mal
voll
so.
Und auch die Differenzen stehen zu lassen, das, genau, glaube ich, ist echt ein Thema für Frauen, dass das, es ist ganz, ganz wichtig, dass sie das auch üben.
Ja.
Weil man wird oft eher so ein bisschen erzogen von der Gesellschaft als eben rette jede Situation, drehe jede Situation wieder in Richtung Happiness, wir verstehen uns alle so gut. Mhm. Und manchmal ist es einfach auch ein Konflikt, der steht.
Ja.
Und manchmal gibt es einfach auch Punkt aus, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Ansichten, aber was zum Beispiel jetzt ein Enkelkind betrifft.
Ja.
Wenn die Mama sagt, dem ist nicht kalt, der hat keine Socken an und die Oma 15 Mal um die Ecke kommt und sagt, zieh dem bitte Socken an, kann ich auch sagen, ja, das sehen wir jetzt einfach unterschiedlich. Oder irgendwie, was ist solche, man darf unterschiedliche Meinungen auch haben und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen was, es muss nicht immer der Konsens sein.
Ja, aber das ist sowieso, glaube ich, auch mal ein Thema, was wir vielleicht auch für Beziehungen generell besprechen werden, weil ich muss sagen, zum Beispiel,
unbedingt,
mein Freund ist der harmoniebedürftigste Mensch der Welt.
Ah, da kenne ich Arvin.
Und der kann zum Beispiel sowas einfach nicht stehen lassen. Der zum Beispiel kann auch nicht mich mal wütend sein lassen. Und das finde ich super nervig. Aber dazu kommen wir vielleicht mal in den Couchgeflüster.
Ja,
was sagst
haben,
du?
Wie gesagt, wir haben super viele Nachrichten zum Thema Schwiegereltern, jetzt nur in Beziehungen ohne die Involvierung eines Enkelkindes.
Aber vielleicht wäre es mal spannend, eine ältere Person zu dem Thema auch vielleicht mal einzuladen und den Blickwinkel der älteren Generation hereinzubekommen.
Ich bin mir sicher, meine Mama hätte da wahnsinnig viel zum Sagen.
Holen wir sie. Mama Sina kommt in den Podcast an. Aber wir schauen, vielleicht finden wir einen netten Gast oder jemanden, der vielleicht in psychologischer Hinsicht da vielleicht ein bisschen.
Ich finde das Thema Generationskommunikation echt
super,
voll wichtig und es wird auch immer wichtiger, weil wir alle immer älter werden. Also es ist echt, es ist und bleibt ein Riesenthema. Liebes Lauschi, also wir finden, du hast definitiv mit einigen Dingen sehr recht. Du musst dir nicht alles gefallen lassen.
Definitiv nicht.
Mach, wie du meinst, aber lass einmal ein bisschen deine Schwiegereltern recht haben.
Ja, oder schau, dass die Balance wieder in eure, schau den Frieden im Herzen.
Und wie gesagt, ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive, Frieden im Herzen ist voll das schöne Bild, kann man sie definitiv mitnehmen. Und aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, es war für mich auch oft ein bisschen hart, gewisse Dinge anzunehmen.
Aus
es ist es auch immer noch.
Von mir, es war härter.
Es ist auch immer noch hart. Naja, man lernt. You live and you learn. Aber es ist auch ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn du merkst, dass dein Kind sich bei seinen Großeltern sehr wohl fühlt. Und dass du einfach mal was trinken gehen kannst.
Eben.
Dass du einfach mal essen gehen kannst mit deinem Schatz. Dass du vielleicht sogar mal wohin fahren kannst mit deinem Schatz.
Es gibt ja das eingerichtete Kinderzimmer. Genießt das auf jeden Fall.
Man kann es als übergriffig empfinden, man kann es aber auch genießen, genau.
Als Chance sehen.
Ja.
Bis dahin sagen wir Bussi, Baba.